Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Hi David, wo bist du? Wo treibst du dich denn heute schon wieder rum?
Ja, ich bin heute mal ausnahmsweise mal nicht auf dem Rennrad unterwegs, sonst bin ich das ja immer, wenn wir aufzeichnen. Man hört es nur nicht, weil ich das Rennrad ja mittlerweile im Studio geparkt habe. Also auch die Anstrengung merkt man mir gar nicht mehr an. Ich bin also so fit. Heute bin ich mal draußen und nutze dieses kleine Zeitfensterchen, muss man ja sagen. Das ist noch kleiner als so ein kleines Adventskalender-Türchen. Aber wir tun ja alles hier für letzten Endes deinen Podcast.
Danke, David. Danke dafür. Das ist wirklich schön, dass du mich 2,5 Stunden lässt, jetzt hier in der Luft zappeln lassen. An diesem Donnerstag, der es ja bereits ist. In meinem Podcast habe ich diese Woche sehr viel Zeit verloren.
Also wir Mentalcoaches sagen ja, sehr viel Zeit investiert.
Da kann ich auch nur zu sagen, wenn man Mentalcoaches versucht festzunageln, dann wird es schwierig.
Ja. Investment, weil ja Payback-Time irgendwann ist, ne? Auch im Sinne von Rache.
Ist ja gerade auch schon. Rache. Ich habe heute das Gefühl, wir sind beide nicht gut drauf. Wir sind beide müde, wir sind gestresst. Pläne haben sich nicht verwirklicht. Wir sollten das Vorgespräch vielleicht schnell über die Bühne bringen, oder?
Ich glaube ja. Also ich bin jetzt hier, habe jetzt hier einen ruhigeren Moment des Tages erwischt. Ich nutze ihn, um erstens die Kinder mal voneinander zu trennen. Sie sind nicht unzertrennlich. So, jetzt muss man mitdenken. Nicht unzertrennlich. Dreifache Verneinung. Mit einer doppelten geben wir uns gar nicht mehr zufrieden. Weil ja, auch da, auch im Verneinungsbereich wird skaliert. Man merkt es an allen Ecken und Enden.
Ja, skalieren, das ist ein gutes Stichwort. Aber nee, schön, hast du sehr gut gemacht, auch in der Care-Arbeit bist du wieder sehr ertragreich gewesen. Du kannst am Ende des Tages bilanzieren und hast hier deinen positiven Beitrag geleistet. Das ist wichtig, das ist auch Purpose. Ja. Das ist, gerade wenn wir nach vorne gucken, ist es Skalieren von Sinn.
Ja, genau. Und ich nutze die Zeit, um hier Bücher, die schon mal wieder überfällig sind, hier zur Bibliothek zurückzutragen.
Ist da auch der kleine gelbe Klassiker dabei?
Nein, den habe ich ja nicht entliehen, den nenne ich ja mein eigen.
Aber geliehene Bücher. Darf ich einen kleinen Hinweis geben? Ich habe jetzt hier, wir haben ja eine Weihnachtsrevue vor, ich weiß nicht, ob du das schon weißt.
Nee, ich bin ja also kaum involviert in die Vorbereitungen. Das ist ein bisschen, ich komme mir leider vor, ein bisschen wie zu Hause, da werden dann auch immer irgendwelche Geschenke diskutiert und ich kriege dann aber über drei Ecken auch dann die Frage, also ist das jetzt okay, dass ich das besorgt habe? Wo ich denke, ich weiß nichts davon.
Ja, aber dann hinterher die kritischen Rückfragen stellen, müssen wir das denn wirklich?
Überhaupt nicht.
Müssen wir das denn wirklich machen?
Überhaupt nicht. Ich nicke nur ab, aber manchmal weiß ich halt nicht, dass ich was abnicken muss, das ist dann das Problem. So, aber wenn, dann ich würde alles abnicken.
Okay, also du nickst ab, dann nickst du ab, dass wir diese Weihnachtsshow machen, das weißt du, wir haben uns verabredet, wir machen eine interne Weihnachtsfeier kommende Woche, dabei wird die Weihnachtsrevue, das ist unsere Episode 82, die wird da dann auch produziert und im Vorfeld kann ich schon mal eine Aktion verkünden, die jetzt heiß läuft. Ich habe heute mit einem unserer Gäste gesprochen, der macht eine Charity, der sammelt Geld für World Bicycle Relief.
Ja.
Das kennst du vielleicht, die machen so, also die sorgen Mobilität für Entwicklungsländer und mit Fahrrädern und auch indem sie da Menschen fit machen für mechanische Arbeit am Fahrrad und dann also sozusagen diese Mobilität an den Orten, wo sie sind, aufbauen. Und ich habe jetzt eben spontan beschlossen, weil wir noch keine Charity-Aktion dieses Jahr haben, anders als sonst, habe ich gesagt, komm, dann bin ich dabei und verkaufe meine Bücher und gebe denen das, was wir jetzt ab jetzt einnehmen mit Bezug auf das Projekt 5000 plus.
Ja.
Das Geld spende ich dann 1:1 in diesen Fonds.
Sehr gut.
Und das heißt, ab jetzt bestellen bei mir. 20 Euro ist der Einstiegspreis. Man kann auch mehr schicken. Das Geld berechne ich dann wie üblich und leite alles, was ich da eingenommen habe, dann weiter an das Projekt, ja. 5000 Plus. Ja. Der Gesprächspartner heißt Frank Noe. Und einige kennen den vielleicht schon, aber ich kann nur sagen, was der vorhat, ist ziemlich verrückt. Mehr sage ich dazu nicht. Das kommt alles in unserer Weihnachtsrevue. Ein bisschen was findet man auch schon auf Instagram, wenn man uns folgt. Dann kommt da jetzt auch so ein peu à peu so ein bisschen was zu ihm und zu anderen Gästen.
Ja. Und wir haben ja auch einen Hauptsponsor. Also erstmal super Projekt, super Initiative. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zum reinen Charity-Kanal werden. Ich habe das Gefühl, dass hier alles eigentlich immer nur anderen zugutekommt. Aber
das ist leider schon auch wahr. Ne?
Indem wir anderen helfen, man bekommt ja so viel zurück. Das ist wie in der Care-Arbeit. Ein Lächeln und alles ist vergessen. Ne?
Das skaliert. Ja. Das skaliert.
Genau.
Also das skaliert.
Und es ist ja exponentiell. Wachstum, auch bei Glück zum Beispiel. Und Glück ist das Stichwort, glaube ich, denn wir haben ja nicht nur Glück, dass wir hier diese Weihnachtsrevue passieren, hätte ich fast gesagt, passieren lassen können. Nein, wir können die Weihnachtsrevue passieren lassen, indem wir da selbst ins Doing kommen. Und wir haben das Glück, dass wir dafür auch einen Hauptsponsor gewinnen können. Und den würde ich vorschlagen, stellen wir jetzt mal etwas intensiver vor, durch ein kleines Gespräch mit, ja, verraten wir es oder nicht?
Doch,
ja, dem Chefredakteur von Fahrstil.
Hast du vorbereitet?
Ich habe auch mal was vorbereitet, ja.
Ich bin gespannt, ich habe es ja noch gar nicht gehört, dann feuer mal ab.
Ja, die Pegel schlagen schon aus und bei wem schlägt denn hier der Pegel aus? Wen haben wir denn und wo bist du?
Ja, hallo David, mein Name ist auch David.
Grüß dich David.
Hallo David. Mein Name ist David Kossmann, ich bin Chefredakteur beim Fahrstil Magazin, ja. Beim schönsten Fahrradkulturmagazin Deutschlands und ich bin momentan in meinem Arbeitszimmer zu Hause in meinem Büro.
Und das ist wo?
Das ist in Halle an der Saale.
In Mitteldeutschland befinden wir uns, okay.
Genau.
Gut, jetzt haben wir schon gehört, dank der Werbung, die wir hier schalten durften, dass es in der neuen Fahrstil-Ausgabe des schönsten Fahrradkultur-Magazin Deutschlands, wie du gerade gesagt hast, geht. Da geht es um Glück. Macht Fahrradfahren glücklich?
Ich glaube schon. Also da sind sich zumindest ziemlich viele Leute recht einig, würde ich sagen. Also auch unsere Autorinnen in diesem Heft haben einige Male das Wort Glücksmaschine in die Zeilen gebracht. Ah. Und das, ja, erschien mir sehr passend und ist so ein bisschen der Überbau dieses ganzen Heftthemas. Weil ich meine, die Frage ist, was ist Glück? Ja, für jeden ist das was anderes, aber offensichtlich können sich da viele Leute darauf einigen, dass das Fahrrad damit viel zu tun hat. Mhm. Man kann jetzt tiefer reindenken, irgendwie das hat mit Freiheit zu tun, ja, mit Selbstermächtigung, mit Sport, mit Kopf abschalten. Das sind wohl, ja, interessante Zutaten zum Glück unterm Strich.
Mhm. Auch für dich persönlich?
Ja, natürlich auch für mich persönlich. Na klar.
Erzähl mal ein bisschen deinen Bezug zum Fahrrad. Sitzt du auch drauf? Bist du so ein Rennsportler oder hobbymäßig? Bist du urban unterwegs? Bist du in Mitteldeutschland in der Gegend unterwegs? Erzähl mal so ein ganz kleines bisschen.
Also ich kann mich erstens so gar nicht richtig erinnern, dass es mal eine Zeit in meinem Leben ohne Fahrrad gab. Mhm. Das heißt doch, als ich 18 war, da wurde es mir mal geklaut und da hatte ich ein halbes Jahr kein eigenes Rad.
Oh
yeah. Das war eine schlimme Zeit. Ansonsten, ich fahre sehr, sehr gerne und sehr viele Fahrräder, sehr unterschiedliche Räder. Der kompetitive Charakter des Radfahrens ist mir allerdings ein bisschen zuwider. Mhm. Also ich fahre sehr gerne mit Spaß und Freude und mit Freunden. Und na klar kann es da irgendwie auch mal ein bisschen um die Wurst gehen, aber eigentlich aus Bock und aus Laune und irgendwie Geschichten erleben miteinander. Das ist das Schöne am Radfahren für mich.
Geschichten erleben und Geschichten rund ums Fahrrad sieht man dann, liest man dann ja auch in eurem Magazin Fahrstil. Sag doch mal, ist ein klassisches Magazinkonzept, oder? Würdest du das sagen? Ein Oberthema und dann immer passende Geschichten dazu?
Genau, klassisches Konzept, Monothematik. Also jedes Heft hat bei uns ein Stichwort, um das sich dann quasi alles irgendwie dreht, aber auch gerne mit Augenzwinkern und Zweitgedanken und so weiter. Also da haben wir schon große Freude dran, um diesen Begriff immer drumherum zu tanzen. Es muss immer mit Fahrrad natürlich und mit Gesellschaft zu tun haben. Klassisch Fahrradmagazin ist Fahrstil allerdings nicht. Also wir haben Fahrstil ja unter anderem aus dem Grunde gegründet, dass wir die breite Medienlandschaft der Fahrradwelt irgendwie immer relativ zu fokussiert fanden. Also es gab mal Magazine für Rennrad, Magazine für BMX, Mountainbike und dann vielleicht noch eins für Liegeräder und für historische. Und wir haben gesagt, nee, also das interessiert uns irgendwie alles. Und wir wollen auch allen die Augen dafür öffnen, was die anderen so machen. Und das ist total spannend. Und wir haben festgestellt, oftmals haben die Leute so ein bisschen Scheuklappen auf und interessieren sich halt klar für die neuesten Federgabeln so. Aber was dann Lösungen für Menschen mit Handicap zum Beispiel sind, kann auch sehr interessant sein. Aber man ignoriert das dann oder man kriegt das einfach nicht aufgetischt. Und das haben wir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir da Bock auf andere Fahrradthemen auch machen wollen.
Ja, Fahrradthemen, wie wählt ihr die denn aus? Das interessiert ja immer viele, fragen uns auch manche Hörer, wie kommt dann so eine redaktionelle Entscheidung zustande? Nimm uns doch mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen der Fahrstil-Redaktion. Was passiert da in den, ja, in den Räumen? Trefft ihr euch nicht mehr so, sondern das passiert viel per Videocall, ne?
Genau, mittlerweile ist es ziemlich viel Online-Konferenz, aber wir haben uns auch fest vorgenommen, ab nächstem Jahr wieder zumindest unsere jährliche Themenkonferenz, die dann auch der größte Kreis ist, in dem wir uns treffen, auch wieder persönlich stattfinden zu lassen. Das ist also der eine Aspekt. Wir treffen uns mit dem Kernteam der Redaktion sozusagen und einigen regelmäßigen Autorinnen, Fotografinnen auch treffen wir uns und packen so Gedanken auf den Tisch und dann besprechen wir das. Im besten Falle haben wir dann am Ende des Tages 3, 4, 5 Themenhefte auf dem Zettel, die wir alle für ziemlich cool halten und an denen wir dann zusammenarbeiten. Aber es passiert natürlich auch, dass wir E-Mails bekommen von LeserInnen, die uns vorschlagen, Mensch, mach doch bitte mal was darüber. Und ich komme dann manchmal mit Leuten ins Gespräch und dann ergeben sich tatsächlich manchmal ergibt sich manchmal ein Heftthema oder ergibt sich ein anderer Artikel zu einem ganz anderen Thema, nur weil die Leute irgendwie Interesse haben und sprechen wollen oder schreiben wollen. Und manchmal begegnen wir Menschen so unterwegs oder auf Veranstaltungen, Messen und so weiter, denen man halt über Dinge spricht und dann auf einmal feststellt, ey, warte mal. Das könnte mal interessant sein. Und guck mal, da gibt es noch einen zweiten, dritten Aspekt. Und dann bist du schon halbwegs auf einem Themenheft gelandet.
Jetzt ist deine Lieblingsausgabe, glaube ich, habe ich zumindest gelesen, in meiner intensiven Vorbereitung auf dieses Gespräch, die Nummer 3. Thema war Träume. Warum die?
Ja, ich muss sagen, also diese Angabe von mir ist tatsächlich schon einige Jahre alt gewesen.
Veraltet.
Okay. 4 oder 5. Aber ich meine, die Träume ist immer noch eine wahnsinnig schöne Ausgabe. Und das ist ein bisschen dieses, also Ausgabe 3, Ende 2010 kam die raus, zu Weihnachten. Das war noch eine sehr junge und naive Zeit von Fahrstil, möchte ich sagen. Wir haben sehr viel Blödsinn erlaubt. Wir haben damals zum Beispiel die Abonnummern handschriftlich aufs Cover geschrieben für die Leute, die abonniert haben und so Sachen. Und wir haben damals echt wunderschöne Artikel gebracht, auch schon, heute gibt es die immer noch, aber da sind so ein paar Sachen drin gewesen, die einfach mir sehr stark im Gedächtnis geblieben sind. Gunnars Interview mit Alex Moulton zum Beispiel, Gerolf und Kais Besuch bei Dario Pegoretti, der mittlerweile ja nicht mehr ist. Auch ein wundervoller Beitrag von Hans-Heinrich Pardey, der quasi in einer Art Arno Schmidt geschrieben hat, also in so einem Zettelstraum, weiß nicht, ob dir das was sagt, auf A3 zum Ausfalten, also riesengroße Seiten, die man aus dem Fahrstil rausklappen konnte, gemacht. Und das war einfach wild und das war irgendwie sehr, sehr selbst noch entdeckend. Yeah. Mittlerweile würde ich aber sagen, mein aktuelles Lieblingsheft ist, glaube ich, die Ausgabe 26. Solo hieß die. Ja, ich glaube, die ist mir gerade momentan am liebsten von den Geschichten.
Warum ist die Solo die Lieblingsausgabe gerade?
Na, ich glaube, unter dem Schlagwort Solo sind uns da einige richtig coole Artikel zusammengekommen, die so als Themenheft selbst eine wundervolle Mischung ergeben. Also natürlich geht es um die Singlespeed-Weltmeisterschaft einerseits, ja. Solo mit einem Gang unterwegs sein. Es geht um ein Wortspiel um die Stadt Oslo. Mhm. Also wir machen aus Solo dann halt auch schnell mal was anderes.
Ja, ja, gut.
Genau. Es geht natürlich um, es geht um Musik auch, wo Leute Fahrrad fahren und das Solo am Instrument irgendwie miteinander verbinden. Mhm. Es geht um eine Reise einer einzelnen Frau, die sich spontan aufs Rad setzt und zum Nordkap fährt, um ihre Beziehung zu überwinden, weil sie jetzt eben Solo ist. Mhm. Und nur solche Sachen sind dann irgendwie unterm Strich eine sehr, sehr coole Mischung.
Ja, genau. Die Mischung, das gibt einen guten Eindruck davon, was das Magazin ausmacht, wie vielfältig eure Themenwelt ist. Spielerischer Angang, spielerischer Zugang zu den Themen. Fahrstil legen wir allen HörerInnen sehr ans Herz. Könnt ihr bei uns abonnieren oder über uns abonnieren, indem ihr den Code 101 Dinge im Fahrstil Shop auf fahrstil.cc eingebt. Gibt dann eben 10% Rabatt auf die aktuelle Ausgabe, auch auf frühere Ausgaben und auch aufs Abonnement. David, schöne Grüße nach Halle an der Saale. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Ich danke dir, David, dass ich dabei sein durfte. Und danke auch, dass ihr unser Heft vorstellt. Das ist sehr schön von euch.
Dankeschön. Schönen Tag. Tschüss.
Dir auch.
Ja, schön. Super, dass du da auch mal was gemacht hast, David. Dass du da mal über deinen Schatten gesprungen bist und aus unserem Asana Projektmanagement-Tool dir mal eine Rosine rausgepickt hast, um dann zu sagen, ach das, die 5 Minuten, die habe ich jetzt.
Ja, es war ja länger, aber gerne, bitte. Genau, ich lass ja sonst einfach nur arbeiten, das machen wir Erfolgstypen so und jemand muss ja auch dich managen und vor allem auch ein bisschen, wie würde man sagen, im US-amerikanischen würde man dich tamen, ne? Also zähmen.
Nee, challengen, du würdest mich challengen.
Auch das.
Ich habe inzwischen auch ein bisschen
mehr. Was kann er noch? Wie leistungsfähig bist du eigentlich?
Ja, da habe ich hier vom Professor Dr. Klaus Böß ein Buch im Schrank. Ja. Wie leistungsfähig bin ich?
Ach.
Und ich muss sagen, das ist ein Klassiker. Das ist noch klassischer als der kleine gelbe Klassiker. Ich kann es immer wieder nur empfehlen. Wie leistungsfähig bin ich? Professor Dr. Klaus Böß, schöne Grüße auch nach Karlsruhe. Ein wirklich alter weißer Mann, muss man sagen, dürfen hier. Aber einer, der schon auch was gebracht hat, der schon was geleistet hat. Nicht nur im akademischen, auch im sportlichen Bereich. Und ja, da wollte ich sagen, meine Leistungsfähigkeit sinkt. Das ist so, die sinkt und zwar wirklich exponentiell in dem Maße, wie die eigentliche Beanspruchung hier gerade steigt. Das möchte ich sagen. Also ob ich bis zum Aufzeichnen der Weihnachtsrevue überhaupt noch sprechfähig bin, das wage ich wirklich mal in Zweifel zu stellen. Auf der anderen Seite kommen dann immer wieder so Sachen rein, wo man sagt, boah, jetzt nochmal 5 Minuten durchhalten, wie du ja bei dem Interview auch. Jetzt nochmal dran ziehen. Zum Beispiel kam eine E-Mail, pass auf. Das macht einen dann glücklich, ne?
Ja.
Kennst du das? Sind diese Momente.
Ja.
Da hat uns einer geschrieben, mit dem hatte ich schon mal Kontakt, der Arne.
Ja.
Schöne Grüße, Arne.
Aha, ja. Unbekannterweise.
Arne ist... Ja, ich habe mit ihm schon mal geschrieben wegen eines Projekts.
Ja.
Da ging es um Mallorca 312. Mhm. Das haben wir ja
erinnern,
der Volkmar
wir erinnern
und ich.
Uns. Ja.
Ja, das haben wir zusammen mal gemacht. Du warst auch am Rohr und dann hat er hier eine ganz lange und sehr persönliche E-Mail geschrieben, die uns ja beide sehr gefreut hat.
Absolut.
Das hat uns auch beide angeschrieben.
Ja. Ja. Zitier doch mal daraus.
Ja, also er hat geschrieben, ich sag jetzt nicht hey Tim und hey David.
Ja, gefällt mir sehr gut, weil...
Aber ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass ich euch ungefragt mit du anrede.
Ja, können wir hier
als
abnicken.
Hörer.
Können wir hier abnicken, wenn wir bei LinkedIn hätten wir einen Hashtag, glaube ich, drin, gerne per du. Habe ich jetzt öfter schon gelesen. Sollten wir auch tun, damit hier noch mehr... Hemmschwellen fallen. Ne? Hüllen
auch.
Ja,
ich würde auch sagen, das kommende Jahr sollte auch eins sein, in dem mal wirklich Hemmungen abgebaut werden.
Ja. Sinken Hürden
vor allem die von Werbepartnern. Ne? So, als treuer Hörer eures grandiosen Podcasts besteht meinerseits eine gewisse Verbundenheit zu euch. Außerdem ist es doch so unter Sportlern üblich. Ja? Ja. Hm. Okay, also.
Gerne per Du.
Also man scheint hier unsere Sachen sehr genau zu hören. Es ist auch von Corona die Rede mit ER am Ende.
Ja, gut.
Also und das finde ich schon mal toll. Und dann hatte ich vor kurzem in unserem Strava-Club hier nochmal eine kleine Querverbindung auch einen Local Knowledge Ride angeboten, bin dann aber selbst nicht gegangen, weil niemand anders kommen konnte. Du warst der letzte Gast, der abgesagt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich fahre lieber ins Büro und sitze da die Zeit ab. Ja. Ja. So, er hat morgen Kindergeburtstag, deswegen wäre er nicht Zeit. So, und dann, dadurch, dass ich den Sport seit kurzem getrackt habe, ist mir bewusst geworden, dass ich 2/3 meiner sportlich aktiven Zeit auf dem Fahrrad zu bringen, allein schon durch die Nutzung des Rads als Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen.
Mhm, gut.
Ja, und jetzt hat er beschlossen, ins Rennradtraining einzusteigen, weil es Spaß macht. Und ja, also wir waren hier, kann man schon sagen, eine Inspiration, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ja. Es ist ein Podcast wie ein gemeinsames Bier mit Freunden, hat er uns geschrieben.
Das geht ja runter wie Bier. Also ein schöneres Kompliment kann man uns doch eigentlich gar nicht machen.
Nee. Das ist wirklich, mehr brauchst du gar nicht zu sagen. Am Ende hat er aber auch noch gewonnen, weil er hat eine offene Quizfrage. Es gibt 2 offene Quizfragen.
Ja.
Eine hat er unmittelbar beantwortet. Die war noch aus der Folge, die ist sogar benannt, vom 30.04.21. Da hat er die Frage beantwortet, wer das Fenster offen gelassen hat. Das Fenster hat Tim offen gelassen. Hiermit ist die Frage gelöst und wir müssen unser Versprechen dann wirklich einlösen. Ja. Ich habe das vergessen, du hast nachgeschaut.
Ich habe nachgehört.
Es gibt ein Buch.
Wirklich, ich habe es nochmal nachgehört. Also das nochmal als Tipp auch für alle Neueinsteiger, die jetzt vielleicht auch erst dazu kommen. Es lohnt sich wirklich nachzuhorchen, denn wir haben auch hier und da immer mal Red Herrings eingebaut, aber auch noch Quizzes, die auch noch nicht alle abgearbeitet sind. Doch, jetzt inzwischen glaube ich schon, aber es wird natürlich in Zukunft auch wieder welche geben.
Sicher kann man sich nicht sein.
Ja, wer weiß.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles abgearbeitet haben.
Stimmt, genau, weiß ich nicht. Ich habe ja auch nicht nochmal alles nachgehört, aber gestern zum Beispiel, das habe ich dann speziell nochmal nachgehört und gesagt, da hat er recht. Und die Frage war, glaube ich, seine Frage war, was war denn der ausgelobte Preis? Ne? Und das war eben
ja, meine. Exemplar. Das war meine Frage, weil ich es nicht mehr wusste. Okay. Das Buch gibt's von mir, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Klar, ich verschenke die ganze Zeit Bücher, du kriegst den Fame, ich habe die Arbeit. Du kannst dir aussuchen, was du machst und ich muss ja dann auch noch wirklich hier auch noch so Grafiken jetzt basteln für unsere Weihnachtsrevue. Das ist ja alles, bleibt ja alles an mir hängen. Ist auch nicht skalierbar, diese Arbeit ist nicht skalierbar. Da kann ich nur sagen, na, Prost Mahlzeit.
Ja.
Apropos Prost Mahlzeit, ich habe eben was Tolles entdeckt. Kumru Baba. Ein kleiner Imbiss in Köln, in der Bonner Straße. Da gibt's also wirklich absolut halal, aber absolut nicht vegane Sandwiches, so aus Izmir, mit ganz viel Wurst drauf. 3 Lagen Wurst und Käse. War gut.
Ja, gut. Nehme ich auch nochmal.
So, nur das mal als kleiner Hinweis. Ja, jetzt habe ich, hast du noch was zu sagen? Wo wir beim User-Generated Content sind, vielleicht mal ein kleiner Tritt in den Arsch.
Ja, doch, richtig. Genau, wollten wir machen. Das Jahr ist ja fast zu Ende. Und
oh ja.
Da haben wir natürlich, wir haben, muss ich sagen, also ich persönlich habe ziemlich...
Wie sagst du eigentlich? Weihnachten oder wie sagst du?
Ich sage Weihnachten, ja. Ich sage Weihnachten. Meine das aber nicht.
Hast du da kein schlechtes Gefühl?
Nee, ich bin ja da schon von dir hart angegangen worden heute, weil du einen Disclaimer wieder setzen wolltest, aus Angst vor bösen Zuschriften, die dann wieder mal uns ereilen. Du wolltest Weihnachten und das dann aber auch, oder sucht euch euren Begriff aus, den ihr für passend haltet. Um hier zu sagen, alle, auch Atheisten einschließen, Menschen, die Muslime, Menschen, die Weihnachten eben nicht feiern. Ist es so? Ja, ne? ich habe recht. Bisher alles korrekt auf Faktenebene. Ja. Können wir uns auf die Fakten...
Ja, ich höre dir zu. Ich lass doch mal einfach, versuch doch mal ohne fremde Hilfe über dieses intellektuelle Seil zu tanzen. Nee,
können wir über die Fakten uns erstmal verständigen, bis wir dann zu den persönlichen Angriffen übergehen? Ja. Nee, da wurde ich also hart angegangen von dir, weil du einen Disclaimer setzen wolltest. Da habe ich gesagt, nein, jetzt reicht es aber wirklich. Also wir können gerne hier, du regst dich immer auf über hier Gendern, willst das alles nicht machen. Ich habe da überhaupt gar keinen.
Ich reg mich da überhaupt nicht drüber.
Ich habe da überhaupt keine Probleme innen damit.
Ich reg mich da überhaupt nicht auf. Also kein bisschen. Da müssen wir das Thema nochmal aufmachen.
Ich glaube, ja. Weder innen noch außen habe ich Probleme damit.
Komm doch jetzt mal zum Punkt.
Weihnachten. Ich komme jetzt zum Punkt. Weihnachten ist für mich, die Weihnachtszeit, ist für mich ein jahreszeitlicher beschreibender Begriff und nicht mit einer kulturellen Norm verbunden, dass man es entsprechend zu feiern habe. So, um das hier mal als Disclaimer auf der Tonspur hier.
Interessanter Punkt, David. Ja. Darüber muss ich kurz nachdenken. Gib mir einen Moment. Ich hatte dich ja vorher als kulturell unsensibel dargestellt.
Ja, diffamiert, angegangen, ja. Gegeißelt,
nee,
praktisch.
Ich habe dich gefragt, ob du kulturell unsensibel bist. Und das ist ja vielleicht weiterhin der Fall, auch wenn du das zeitlich sagst. Also es ist ja das Gleiche, wie wenn ich, naja, lassen wir es einfach dabei bewenden. Worauf wollten wir hinaus? Auf Weihnachten oder was? Was war das Thema? User-generated Content, richtig?
Richtig, genau. Wir bitten, also wir haben viele Highlights. Da müssen wir nochmal anknüpfen. Wir blicken auf viele Highlights zurück, auch auf viele Tiefpunkte. Zum Beispiel im Podcast hast du also durchaus auch deine schwächeren Episoden gehabt. während ich hingegen eigentlich immer besser geworden bin, habe ich das Gefühl, übers Jahr. Auch auf dem Rennrad habe ich mich, glaube ich, in diesem Jahr vor allem stark verbessert. Und wir bitten also darum, eure Highlights aus 2022, aus dem Jahr 2022, mit uns zu teilen, indem ihr uns am besten eine Sprachnachricht schickt, denn sonst kann man das gar nicht hören. Ihr könnt das natürlich auch schreiben, dann verlesen wir das oder lassen das durch KI verlesen. Das finde ich auch ganz gut, damit wir hier auch ein paar andere Stimmen mal hören.
Ist die KI wieder da oder ist sie noch im Urlaub? Die hatte, glaube ich, Resturlaub.
Die hat schon, habe ich gesehen, im System hat die schon alle Brückentage für 2023 natürlich mit Blick auf Effizienzoptimierung und also Freizeitmaximierung eingereicht übers Tool. Und ich glaube, da hat er dann...
Weißt du was? Ich schmeiß die raus.
Ich glaube...
Die ist so oft krank und jetzt auch, wieder, dann auch, haben die auch gesagt, die haben nochmal vor, noch ein Kind zu bekommen. Habe ich keinen Bock drauf.
Genau. Und HR hat aber schon abgenickt, glaube ich. Also da müssen wir auch nochmal, glaube ich, ins Gespräch gehen. Während ich hier gerade Handschuhe richte, das ist nämlich...
Was ist denn da eigentlich schon wieder los? Was machst du? Care-Arbeit?
Ich mache parallel hier Care-Arbeit, richte hier...
Also wo kann man uns Sprachnachrichten schicken mit den Highlights? Pass auf, wichtiger Haltepunkt hier nochmal an diesem Gespräch. Ich übernehme kurz, du machst das mit den Handschuhen. Da ist mir mal was passiert, als meine Tochter 1 war, weil ich mit der am Weihnachtsmarkt dachte, schön, dann trinkst du mir schön morgens um 11 wieder einen schönen Grog oder sowas. Ja, ne?
Denke ich mir.
Und dann hat die angefangen zu schreien, wie irre.
Ja, macht sie ja immer. Und seitdem eigentlich nicht aufgehört.
Hörte nicht mehr auf und ich bin dann ins Café Zentral oder wie das heißt gegangen.
Oh, ja.
Nee. Fleur heißt das, glaube ich.
Gibt es beides.
Und da ging das weiter mit dem Geschrei. Ich dachte, die muss sich nur die Hände aufwärmen. Oder nee, aber dann hat die Kellnerin eine Tüte Gummibärchen gebracht.
Oha, Bestechung.
Und dann war alles gut.
Ja, okay. Also war Hunger. So.
Ja, auch kein richtiger Hunger. Das war nämlich so komisch, weil ich hatte ja auch was. Ich war immer ein guter Vater damals.
Immer schon.
Und habe immer was zu essen und zu trinken dabei gehabt. Also so war es nicht.
Ja, noch. Ja, da warst du noch ein guter Vater. Ja, ja.
So, und jetzt User-Generated Content, also zweierlei. Wir müssen Haltepunkt, Stopp. Wir haben zwei Sachen vor. Wir werden unterjährig nicht unterjährig, sondern zwischen den Jahren, werden wir uns in unseren wohlverdienten Kurzurlaub zurückziehen. Das bedeutet, dass wir nicht arbeiten, sondern dass nur noch das Nötigste machen.
Ja, also praktisch bei dir Normalzustand.
David schmunzeln.
Ja.
Also das, was alle anderen das ganze Jahr machen, machen wir dann
im Urlaub
zwischen den Jahren. Ja, also nicht mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten. Und da bedeutet das, dass wir in der Woche mal ausnahmsweise uns erlauben, vorproduzierten Content auch mal von euch abzuspielen.
Wenn er denn kommt.
Das ist dann auch egal, wie schlecht. Ist auch egal, wie schlecht das ist.
Wenn er denn kommt.
Spielt dann gar keine Rolle. Ja. Ja. Und also zweierlei. Erstens Highlights. Wir senden in der Woche nach Weihnachten, ja. 27.12., da senden wir eine Folge, in der wir ja die Höhepunkte zur Sprache kommen lassen. Ja. Also nur die Höhepunkte. Was waren eure Rennrad-Highlights oder Highlights in Verbindung mit dem Radsport dieses Jahr? Kann auch was um die Ecke Gedachtes sein. Das nehmen wir natürlich auch gerne, wobei wir sind ja schon relativ straight. Mhm. Und das andere wird sein, eine Woche später, was passiert da? Neues Jahr, David.
Ja.
Bist du wieder da?
Ja,
bist du wieder bei
ja.
uns?
Da wollen wir natürlich Ausblicke machen. Wollen wir natürlich nach vorne gucken. Was habt ihr, vielleicht mal so eure Top 3, irgendwelche Vorhaben, Ziele, habt ihr Ziele? Mein Ziel ist ja immer noch, mal gucken, ob das dieses Jahr noch klappt, aber sonst ist es 2000, nehme ich es mit ins neue Jahr. 100 Kilometer. Wenn man mich lässt, wenn man nicht sagt, ja, Carsten, du bist eine Pussy, du frierst den Arsch ab, lass es, du bist noch nicht so weit. Genau, das wäre so ein Ziel, 100 km und dann mal gucken. Und weiter Spaß natürlich zu haben, eine Regelmäßigkeit auch zu etablieren, das ist ja immer schwierig hier mit dem ganzen Kram. Aber früher...
Ja, ist schwierig. Ist ja auch immer eine Frage, wie schwierig macht man sich selbst damit?
Ja, klar. Genau, das sind ja hier unsere...
Auch immer eine Frage der inneren Haltung.
Genau, das sind ja hier unsere liberalen Freunde, bei denen das Glück immer nur ein Produkt des eigenen Willens und Vermögens und der eigenen Anstrengung ist.
So ist es. Ne? Einfach einmal. Und gut, also das heißt, wir haben zwei Aufträge an euch, liebe Community. Im ersten Auftrag bitte schicken. Ja, unsere Kontaktdaten sind ja überall zu finden, muss man fast schon sagen. Ubiquitär habe ich dazu mal als Wort gelernt. Und ich glaube, das ist eines, was hier sehr schön anzuwenden ist. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Der ubiquitäre Rennrad-Podcast.
Ja,
Und die, stimmt das? Ist das korrekt?
Ja. Man könnte auch omnipräsent sagen, aber ubiquitär gefällt mir besser. Er hat noch ein bisschen mehr, verspricht noch ein bisschen mehr Distinktionsgewinn.
Ja, ne?
Ja, finde ich schon.
So, omnipräsent. Ist er auch, weil er ist schon ziemlich abgegriffen.
Omnipräsent
ist mir
zu omnipräsent, weißt du?
Ist wie die Bibel links oben in deinem Regal, ne?
Unter Fiction einsortiert.
Also, das eine, also, und das war jetzt, da haben wir eigentlich schon wieder viel geredet, viel gesprochen, sind aber immer noch nicht beim Content.
Warum nicht?
Nur nochmal das wichtig, bitte macht das. Ihr schickt uns über Instagram, könnt ihr uns sprechen. Kann man Instagram-Nachrichten auch dann als Audio nutzen? Geht.
Ja,
irgendwie ja. Ne?
Irgendwie wahrscheinlich, ja.
Aber besser über WhatsApp, da ist jetzt auch, ich habe mein WhatsApp eben aus Versehen als Unternehmenskonto eingerichtet. Und das ist jetzt mit unserem Instagram-Kanal verlinkt. Das heißt, man kann jetzt da irgendwie direkt an mich WhatsApp-Nachrichten schicken. Ja. Keine Ahnung, ob das klappt. Ja. Bitte ausprobieren.
Okay.
Ansonsten, die Nummer ist bekannt. E-Mail-Adresse ist auch bekannt.
Thema bei Instagram ist allerdings, dass die Länge der möglichen Sprachnachrichten da irgendwie begrenzt ist. Also da wird abgeschnitten. Bei WhatsApp ist komfortabler. Also gerne das oder halt aufnehmen in die Sprachmemo-App oder so und dann einfach per E-Mail schicken.
Geht auch. Ja. Nehmen wir alles an.
Okay, und jetzt haben wir aber eigentlich, ja.
Wo bist du denn da gerade unterwegs?
Ja, ich bin jetzt hier gleich an der Uni. Ich bin schon an der Uni sozusagen.
Bist du durch den Park gegangen?
Ich bin durch den Park gegangen, ja.
Ist ja so auch so üseliges Wetter heute, so nass und matschig.
Ist es heute ein bisschen, ja.
Ja, ne? Kannst dir vorstellen, da mit dem Rad so hin und her zu fahren, über die Hügel hoch und runter, so mal ein paar Kurven zu nehmen, auch mal auf die Fresse zu fliegen?
Kann ich mir vorstellen, möchte ich aber dann nicht machen, nachdem ich es mir vorgestellt habe.
Warum nicht?
Naja, ist mir irgendwie zu... Nee, möchte ich lieber gerade nicht.
Schade, weil ich finde das eigentlich total geil.
Ja, okay. Gut, dann mach doch.
Hm. Wo?
Kennst du Leute, die,
ja, dann mach ich
kennst
das.
Du Leute, die sowas machen?
Oh ja. Und ich habe sogar eine Gesprächspartnerin zu dem Thema gefunden. Und die ist sogar ganz schön gut in dem, was sie da gemacht hat.
Ja.
Hm.
Wer ist denn das?
Du, die ist viermal Weltmeisterin gewesen im Radcross.
Echt?
Oder querfeldein, wie wir die BDR-Insider sagen.
Mhm. Ja, gut. Mhm. Gut. Wie heißt sie denn?
Das ist die Hanka Kupfernagel. Ja, okay. Den Namen hast du vielleicht auch schon mal gehört. Auch auf der Straße sehr erfolgreich gewesen.
Ja.
Und auf der Bahn. Also omnipräsent oder ubiquitär. Ja. Aber jedenfalls noch besser als wir.
Mhm.
Und sind noch wesentlich erfolgreicher, wesentlich mehr Fans.
Mhm.
Und das ist schon mal schön.
Nur halt wenig,
das schmückt
nur halt
uns, würde ich
sagen. Podcast-Episoden. Das muss man uns dann wieder
das stimmt. Mithalten. Das schmückt uns aber, dass sie dabei war. Ich habe gesagt, hast du Lust? Ich habe die letztens noch mal getroffen beim Münsterland-Giro, weil sie da Einsteigerinnen, das hatte ich, glaube ich, mal erwähnt, dass die hat so Renneinsteigerinnen begleitet mit einem Workshop. Die ist auch mit denen zusammen gefahren beim ersten Straßenrennen.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, hättest du Lust auf einen Podcast über Radcross jetzt, wo der Herbst kommt? Jetzt ist der Herbst ja zum Winter geworden. Jetzt kann man das endlich mal machen. Und jetzt ist auch das Wetter da. Das meinte ich ja gerade. Das war eine Anspielung, David, weil das ist klassischerweise das Wetter für den Radcross.
Ja.
Und eins möchte ich noch sagen. Radcross kann man jetzt sagen, ihr Gravelvögel, ja?
Ja.
Also ist ja das gleiche wie Graveln und irgendwie das gleiche Mode, aber ist nicht wahr. Radcross ist, hat eine Tradition, die ist
ja.
120 Jahre oder mehr.
Ja.
Das ist ein Sport, der tatsächlich aus der Wende des 19. aufs 20. Jahrhundert stammt
ja.
und der fast so alt ist wie die alten, ganz alten Profi-Straßenrennen. Also so ein richtig alter Sport.
Mhm.
Und da gibt es aber noch gar nicht so lange Frauen-Weltmeistertitel.
Mhm.
Darüber habe ich auch mit der Hanka gesprochen.
Gut, okay, cool. Ja, dann hören wir mal. Ne?
Das Wetter ist so, wie man sich es wünschen würde, zumindest da, wo ich bin, weil es regnet, es ist schlammig, es ist wirklich unangenehm. Ich glaube, es sind 1 oder 2 Grad grau. Ich würde mir wünschen, jetzt in Belgien auf irgendeinem Feld zu stehen zwischen saufenden Menschen mit Gummistiefeln und dabei zu grölen. Und ich habe im Hintergrund gerade schon jemanden lachen hören. Wer ist denn da mit mir verbunden?
Ja, ich bin's, die Hanka.
Hanka? Hanka wer?
Hanka Kupfernagel.
Das könnte doch jetzt schon klingeln. Warum hast du gerade gelacht, Hanka?
Ja, in Gummistiefeln auf dem Feld bei 2 Grad und Regen ist auf jeden Fall auf Dauer kalt. Aber je nachdem, ne, wo man ist und wenn man da gerade vielleicht ein spannendes Rennen verfolgt, dann kann einem auch ganz schnell warm werden.
Mm. Das klingt so, als ob du mit was anfangen könntest. Ich sag mal so, ich führe dich mal kurz ein. Wir wollen ja nicht unhöflich sein. Du hast ja das ein oder andere Mal einen Weltmeistertitel in dieser Spezialdisziplin, über die wir heute reden wollen, gewonnen. Ich glaube 4-mal, ist das richtig?
Genau, 4-mal und 5-mal fast.
5-mal fast, warum nur fast?
Ja, weil dann eine Fahrerin wie Marianne Voss zum Beispiel 2-3-mal schneller war und mich knapp geschlagen hat. Oder
also
deutlich.
Du bist eine lebende Legende. Ich will das jetzt hier nicht zu niedrig halten. Wir haben ja dieses Element, dass wir im Podcast die Gäste sich selber vorstellen lassen. Vielleicht ein bisschen unhöflich, aber meistens ist es so, dass sie sehr zurückhaltend sind. Du bist ja auch zurückhaltend. Aber dann, wenn ich dein Palmarès so sehe, dann würde ich jetzt von einer lebenden Legende im deutschen Radsport sprechen wollen. Kommst du damit zurecht?
Na, danke schön, ja.
Alles klar, jetzt pass auf. Ich habe das erste Mal über Radcross geschrieben, über Sven Nys 2005. Das war meine erste Geschichte über den Radsport überhaupt. Vorher hatte ich damit nichts zu tun.
Mhm.
Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Bin zu ihm nach Hause gefahren und war überrascht, dass man mit sowas so viel Geld verdienen kann.
Warst du dann auch 2005 im Januar schon in St. Wendel?
Nein, das war im Winter danach. Also ich war Weihnachten am 23.12.2005. weil es wäre nice zu Hause. Ich wusste gar nicht, was der macht. Und damals war das ja auch mit Internetvideo und so noch nicht so. Ne? Also man konnte sich das ungefähr vorstellen. Ich hatte mir Bilder angeguckt, aber so richtig wusste ich nicht, was passiert. Du warst bereits 5 Jahre zuvor das erste Mal Weltmeisterin geworden. Richtig?
Ja, und 2005 hatte ich echt einen richtig guten Start ins Jahr. Da hatten wir die Weltmeisterschaft in Sandwendel. Auf Schnee und Eis. Bei mir ist draußen gerade noch Schnee. Das war auch immer so mein Lieblingsterrain, wenn es kalt war und rutschig.
Also richtig schwierige Bedingungen.
Ja.
Haben dir Spaß gemacht.
Aber tatsächlich, 2000 hatten wir das erste Mal Weltmeisterschaften für Frauen. Wir haben davor schon lange gekämpft. Also ich glaube, Rennen bin ich seit 98 gefahren. Crossrennen, also Radcrossrennen. Da gab es auch schon 1, 2 internationale Wettkämpfe und sowas wie eine deutsche Meisterschaft, aber offiziell dann erst 99 eine deutsche Meisterschaft und ja, erst Januar 2000 die Weltmeisterschaft in Holland. Mhm. Das war ein großes Ereignis für uns.
Ja, du wurdest direkt erste Weltmeisterin im Gelände.
Ja.
Sagst du eigentlich, das wollte ich vorab klären, bevor wir hier voll einsteigen, sagst du Radquer? Querfeld ein, Radcross oder Cyclocross oder was sagst du? Feldritt oder was?
Feldrein. Ja. Eigentlich sage ich, wenn ich mit Leuten aus der Radsportszene spreche, Cross einfach nur. Mhm. Oder dann, um es genauer zu sagen, Radcross und dazu Querfeld ein. Cyclocross sagt man ja eigentlich nur, wenn man international unterwegs ist. Aber ich habe schon mal geschaut, wenn man im Internet Cross eingibt, ja, da kommt alles Mögliche, aber nichts mit dem, was über das wir gerade reden wollen. Mhm. Und bei Radcross wird es dann schon genauer. Ne? Also wenn man Radcross eingibt, dann kommen dann auch die wirklichen Definitionen, um was es
hier geht. Beim DDR steht, glaube ich, Querfeld ein immer noch in der Kategorie. Wenn ich
das ist so das ist so ein altes Wort, ne? So wie ist schon ein bisschen eingestaubt, aber hat auch seine Berechtigung. Da haben wir die Wurzeln und ja, das ist ja auch immer interessant, wie ist es entstanden? Jetzt auf einem Portal habe ich gelesen, auch beim Cross sieht man, dass man von Mountainbike gelernt hat, sage ich mir, okay, Cross oder Radcross gab es halt eher, ne? Mountainbike kam später und deswegen
deutlich
haben vielleicht die Mountainbiker sich abgeschaut, dass die Crosser Geländeschuhe haben und diese dann auch genommen. Also es sind so Kleinigkeiten, aber Radcross hat halt angefangen, um die Straßenradsportler im Winter auch zu beschäftigen. Und genau so, ich nehme mal deine Frage vorweg, bin ich auch zum Radcrossen gekommen. Mhm. Ich habe ja in Thüringen angefangen mit dem Radfahren 1985. Und da das im September irgendwann war, hatte mein erstes Rad auch gleich Stollenreifen. Damals waren die Rahmen noch so großzügig gebaut, dass du Straßen wie Crossreifen auch raufbauen konntest. Mhm. Und da haben uns die Trainer gleich mal Crossreifen draufgezogen, denn es war nicht mehr weit. Im November kam ja immer zuverlässig der Schnee. Und damit wir so auch zum Hallentraining und überall hinkamen, wurden wir halt gleich mit den Stollenreifen ausgestattet und sind dann auch tatsächlich schon damals, wenn das Wetter ganz schlecht war oder die Straßen verschneit waren, sind wir dann halt auch im Park ein paar Runden gedreht, um uns dort zu bewegen und um dort unser Training zu machen.
Mhm. Hat dir das direkt Spaß gemacht?
Jo.
Mehr als den anderen?
Ob das mehr wie die anderen. Es gehört natürlich ein Mut dazu. Ne? Wir haben immer mit Jungs trainiert. Wir waren 4 Mädchen und, weiß ich, nochmal 6 bis 8 Jungs. Und auch welche, die 1, 2 Jahre älter waren. Und die sind natürlich dann schon in diesen Hain, in diesen parkähnlichen Wäldchen, diese steilen Senken runtergefahren. Und da hat man sich manchmal nur hinterhergestürzt im blinden Vertrauen, dass es irgendwie gut geht. Und wenn man dann zweimal vielleicht ein bisschen härter hingefallen ist, hat man dann, oder haben wir dann halt auch, oder 1, 2 dabei gehabt, die sich dann nicht mehr getraut haben und dann auch keine Lust drauf hatten auf das Crossen. Aber ich weiß noch, einmal hat unser Trainer gesagt, so, heute machen wir Fallübungen. Wie sowas. Und dann sollten wir wirklich so fahren und uns dann hinfallen lassen. Das ging mehr oder weniger gut, aber es passiert im Cross nicht so viel, weil es ja oft, wie du schon sagst, schlammig ist oder viel Laub rumliegt und die Geschwindigkeiten sind auch jetzt nicht so hoch wie auf der Straße, dass man, also selten, dass man da halt auch von großen Verletzungen eigentlich verschont bleibt.
Aber als du damit angefangen hast, hättest du dir nicht vorstellen können, dass das zum Beruf werden kann, oder?
Nein.
Was wurde es dann aber?
Wir sind damals auch nur im Training mit den Rädern im Wald unterwegs gewesen. Und selbst hatten wir dann an den Wochenenden Crossläufe, die Mädchen. Und erst ab 14 gab es Crossrennen. Und ja. Aber das ist, finde ich, auch eine sehr gute Übung, gerade für die, die damit anfangen und was auch Jüngere, also die Kids, dass sie halt im Gelände laufen. Das ist halt für alles gut, weil du lernst halt da schon die Wege lesen und hast auch diese Intervalle hoch und runter laufen, also hoch und runter laufen. Ja. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Training.
Mhm. Okay, also das hat ja der André Greipel zum Beispiel, mit dem ich das Buch zusammen gemacht habe, mir auch erzählt, wie wertvoll das für ihn als Junge war, diese Querläufe zu machen, also ohne Rad. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man so ein radsportbegeisterter Mensch ist heutzutage und sagt, ich steige jetzt aufs Gravelrad oder auf einen Crosser, dass man das auch ohne machen kann, aber scheint wohl seinen Wert gehabt zu haben. Ja. Jetzt ist die Frage von da, wo du das in so einem parkartigen Gelände gestartet hast, bis 2000 zum ersten Weltmeistertitel. Wie bist du denn da mit dieser Disziplin unterwegs gewesen? War das für dich trotzdem immer das, in dem du eigentlich punkten wolltest? Hast du noch ein paar andere Stärken gehabt?
Ja, also die Grundausbildung hatten wir dann natürlich in den Sommermonaten und Frühlingsmonaten auf der Straße und dann auch auf der Bahn. Ich hatte da wirklich Glück, in so einem Verein zu sein, wo eine Radrennbahn hier in Gera nur 30 Kilometer weg war. Da waren wir jede Woche einmal mindestens auf der Bahn. Und so hat sich parallel alles entwickelt. Im Winter haben wir halt viel Athletiktraining auch gemacht. Gesamtheit wurde halt ausgebildet. Und dann hatte man halt die Möglichkeit, erst später sich zu spezialisieren. Vielleicht dann später auf der Sportschule. Und der Crosssport war dann immer mal da und mal nicht. Also im Winter wurde das gern genommen, wenn gerade keine Winterbahn anlag in Berlin oder in Frankfurt oder. Dann sind wir auch ins Gelände gegangen mit einem Crossrad. Aber in den 90ern bin ich nach Berlin gezogen. Da habe ich meinen Bruder bei Crossrennen betreut und habe selber halt auch mit ihm trainiert. Und mit so einer ganzen Gruppe da im Grunewald, als ich ein bestimmtes Level hatte, hat es dann sehr viel Spaß gemacht. Aber man muss ehrlich sagen, wenn man das noch nie gemacht hat, ne, oder wenn man vielleicht so ein bisschen mit Rückstand zu so einer guten Gruppe kommt, dann kann das halt sehr schwer sein, weil Cross ist sehr intensiv. Und wenn man da erstens nicht die Kondition hat oder das Fitnesslevel und zweitens nicht die Technik, also dann wird es schwierig, mit welchen halt mitzuhalten, die da schon weiter sind. Ne? Ja. Das war für mich so eine harte Lehrzeit, aber als ich dann auf einem bestimmten Level war, hat mir das mega viel Spaß gemacht, weil im Gegensatz zur Straße, wo wir auch immer eine gute Truppe waren und wir hatten so eine Kerntruppe, die sehr gut gefahren ist und ich bin halt auch immer mit Männern mitgefahren. Und dann kamen halt aber auch immer mal so Hobbyfahrer, die haben sich dann hinten reingehängt und haben dann so große Sprüche gemacht. Und wir hatten irgendwie schon 100 Kilometer auf der Uhr und die kamen dann dazu und sagten, oh, so schnell ist das ja gar nicht. Und das hat mich immer ein bisschen geärgert, ne? Aber im Cross oder auch beim Mountainbiken, da passiert das eben nicht. Da kann sich keiner an Windschatten hängen und dann mal nach 2 Stunden sagen, ach, es ist ja gar nicht so schwer. Sondern da war ich so schon nach einer halben Stunde Vollgas. Da sind die großen Sprüche machen, einfach nicht mehr da. Ja? Oder die haben halt keine Luft, um irgendeinen Spruch zu machen. Und das hat mich immer so grundsätzlich schon mal fasziniert. Und dann eben die Technik, die in diesem Sport steckt. Diese Vielfalt und dass man sich auch mit der Technik, mit dem Rad auseinandersetzen muss, welchen Reifen fahre ich, welchen Reifendruck, können wir auch später nochmal dazu kommen. Ja. Und dann eben diese Vielseitigkeit, dass man aufspringen, abspringen, diesen Rhythmuswechsel. Und das braucht eine Zeit lang, bis man das auch einigermaßen kann. Und es braucht noch länger, um das zu perfektionieren.
Ja, jetzt bist du ja schon direkt in einem sehr wichtigen Thema. Das heißt, du warst eine junge Frau, als du das gelernt hast. Da sind ja wie alt warst du ungefähr, als du, sagen wir mal, das so richtig intensiviert hast?
Da war ich so 19, 20.
Da sind ja die Synapsen oder die Nerven, die Leitungen im Körper alle sehr fit. Das geht alles noch ganz schnell. Pubertät ist vorbei, aber trotzdem bist du noch ganz gut programmierfähig. So, wenn ich jetzt mit Ende 40 anfange und mich aufs Rad stürze im Gelände, dann sollte ich mich wahrscheinlich auch erstmal nicht in so eine Gruppe bewegen, sondern vielleicht erstmal ein paar Runden alleine drehen oder was, um diese Bewegung überhaupt das erste Mal auszuprobieren.
Je nachdem, was du halt vorher gemacht hast. Wenn man vorher schon mal im Gelände unterwegs war mit einem Mountainbike oder mit einem Gravelrad, natürlich, das ist noch idealer, dann ist der Sprung nicht so schwierig, weil man weiß schon, mit dem Untergrund, also anders als Asphalt, umzugehen. Es gibt vielleicht irgendwo in der Nähe eine Gruppe, die eine Fahrtechnik anbietet oder eine Gruppe, wo jemand dabei ist, der sich da gerne Zeit nimmt oder einen guten Freund und dann vielleicht erstmal 1:1 in einem, der es besser kann, wie du, in den Wald gehen. Und dann kann man sich da schon viel an einem Tag auch schon abgucken. Ne? Und wenn man dann ein gutes Fitnesslevel hat, dann kann man auch mal Fehler kaschieren. Ne? Wenn man aber, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man beides nicht hat, weder die Technik noch die Fitness, dann sollte man wirklich Schritt für Schritt anfangen und beides parallel aufbauen.
Okay, also das ist ja ein Aufruf. Es ist, du hast gerade Gravel gesagt.
Nichts ist unmöglich.
Ich habe vorhin auch schon mal Gravel gesagt. Wo ist eigentlich der Unterschied aus deiner Sicht? Gibt es da überhaupt einen?
Das eine kommt aus Amerika und das andere hieß halt Querfeldein. Und das ist so ein langes Wort und Gravel ist einfach schöner. Nein, ja. Es gibt natürlich noch einen anderen Unterschied. Aber ich habe jahrelang, also in den 90ern schon gesagt, Leute, wenn die mich gefragt haben, was soll ich mir denn für ein Fahrrad kaufen? Sag ich, kauf dir ein Crossrad. Ein Querfeldeinrad, da hast du zwei Räder in einem. Ja, du kannst dann mit einem Satz Laufräder im Winter im Gelände fahren oder auf dem Weg zur Arbeit, auf einer Straße wie, mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort Gravel, ich will immer sagen Gravel, ich will es aber vermeiden. Ja. Also Straße wie Offroad oder mal so ein Schotterweg, da ist das Wort. Es ist schon aus dem Kopf. Und du kannst auch ganz locker die Laufräder umbauen und bist dann mit einem tollen Rad auch in der Straßengruppe gut unterwegs. Mhm. So. Und jetzt kommt vor ein paar Jahren dieses Graveln zu uns nach Deutschland und dann heißt es, ja, das Rad ist auch ganz toll, man kann ja da auch einfach Straßenlaufräder reinbauen und hat man ein Rad fürs Gelände und eins für die Straße und ich so, ach ja, wirklich, ja, also das habe ich wirklich schon 15 Jahre vorher immer wieder gepredigt und jetzt ist es wirklich die neue Erfindung. Ja. Aber für die Leute, die nicht so drin sind, möchte ich nur sagen, ein Gravelrad im Vergleich zum Cross- oder Querfeldeinrad ist ein bisschen länger gebaut. Und dadurch ist es nicht ganz so agil und aggressiv und wendig, aber es ist komfortabler auf langen Strecken, auf so langen Schotterpisten, auch mal wo so Schlaglöcher drin sind oder eine bucklige Wiese. Da kann man halt sehr gut drüber fahren. So ein Gravelbike, da darf man auch gern mal 34er oder 40er Reifen drin fahren und hat halt dort auch noch mehr Komfort. Dadurch ist das Rad ein bisschen schwerer und eben unter Fachleuten, fährt um die Kurve wie ein LKW. Also ist halt nicht so wendig. Ein Crossrad ist halt ein bisschen aggressiver, weil wir müssen ja schnell beschleunigen, schnell um die Kurve kommen. Und es ist halt auch ein bisschen leichter. Und dort beim Crossrad dürfen die Reifen maximal 33 mm breit sein, wenn man an Rennen teilnehmen möchte.
Jetzt das mit dem Aggressiven oder diesem Fahrstil, das ist ja, würde ich sagen, das prägt ja auch jede Ausfahrt. Ich bin gestern zum Beispiel mit meinem Crosser hier durch den Stadtwald gefahren und ich habe überlegt, könnte man das eigentlich kraftschonend machen? Und eigentlich geht das gar nicht. Also jedes Mal, wenn ich damit fahre, bin ich nach einer Stunde und ein paar Minuten oder ein bisschen mehr, anderthalb vielleicht, vollkommen fertig. Ich kann das nicht anders fahren. Das ist, liegt in der Natur dieses Fahrrads oder auch in dem Gelände wahrscheinlich, dass man sich dann aussucht für den Fall. Aber ich könnte das nicht so fahren, wie ich das von Gravelern sehe, die dann sagen, ich fahre jetzt 3 Stunden hier über die Schotterpisten und die Feldwege. Das ist ja wahrscheinlich auch der Unterschied, dass man sich fertig machen will, so ein bisschen. Ne?
Ja, das ist ja das Schöne, dass man dieser Crosssport, man hat in einer kurzen Zeit eine hohe, intensive Belastung. Natürlich kannst du mit dem Crossrad auch ruhiger fahren.
Macht aber keinen Spaß.
Aber ja, ich glaube, das, was du ansprichst, ist, dich hat es schon gepackt, dieses Cross-Virus, dass wenn man eben auf so einem schönen Crossrad sitzt und dann mal schnell so einen kleinen Hügel hoch und auf der anderen Seite wieder runter über eine Wurzel springen, an der Pfütze vorbei. Das ist schön zu hören, dass es dich erwischt hat.
Schon länger, muss ich ja zugeben. Aber jetzt habe ich ein neues Rad und es macht noch mehr Spaß. Also, jetzt frage ich mal nach dir. Du hast ja eben angedeutet, ja, so Eis und Schnee, ja, das war besonders schön für dich. St. Wendel 2005 zum Beispiel, die Bilder, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da steckt ja auch drin, dass es sehr unterschiedliche Crossrennen gibt, obwohl das immer im Winter ist. Ich sehe auch immer Bilder von manchen Strecken, wo es sonnig ist und einfach trocken. Und da heißt es dann, das sind nämlich schnelle Parcours. Ja, also das musst du uns mal vielleicht mal erklären. Was muss man denn da alles können? Und gibt es da Vorteile mal auf dem einen oder auf dem anderen, je nachdem, welches Wetter und welcher Ort da ist?
Ich fand das halt auch einen sehr spannenden Punkt, den du da ansprichst. Und das hat mich auch, hat meine Leidenschaft zum Cross auch noch mehr entfacht, dass man manche Rennen eben schon 5-mal oder 10-mal gefahren ist, in dem gleichen Ort, auf der gleichen Strecke. Aber jedes Jahr ist es anders, je nach Wetter. Ne, es kann halt mal in Zolder zum Beispiel an der Autorennstrecke, ganz bekanntes Rennen, was um Weihnachten immer stattfindet, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das bin ich auf Schnee und Eis gefahren, das bin ich im Schlamm gefahren, das bin ich bei 10 Grad und Sonne gefahren, da war das komplett trocken. Und da ist dann so eine Rundenzeit von einem Jahr zum anderen mal 2 Minuten pro Runde länger. Ja, wenn es halt schon eine Woche geregnet hat, dann ist der Kurs so tief, dass man nur 4 Runden fährt. Und wenn es eben durchgefrorener Boden ist oder trocken, dann fährt man halt 7 Runden. Und na klar, bauen die Veranstalter auch immer mal eine kleine Änderung mit ein, aber grundsätzlich ist das halt auch sehr schön. Ein großes Beispiel dafür ist auch die Rennstrecke in Kleinmachnow bei Berlin, die ich nun da in den 90ern, wo ich angefangen habe mit Cross, kennengelernt habe, und 2019, als ich mein letztes Crossrennen, meine letzte Meisterschaft gefahren bin, da hat sich die Strecke kaum verändert. Man hat Sand, man hat Waldboden, aber auch da ist es sehr wetterabhängig und man muss sich als Crossfahrer halt auch jedes Mal, manchmal Runde für Runde neu einstellen. Jede Kurve kann sich, wenn man gefrorenen Boden hat oder schlammigen Boden, ändert sich die Fahrlinie. Und deswegen muss man ständig aufmerksam sein. Und man muss immer wieder sich auch neu fokussieren. Und selbst, was ich auch noch toll fand immer am Crosssport, selbst wenn man mal einen Fehler gemacht hat, den muss man sofort abhaken, weil dann weiter, nächste Kurve, muss man wieder neu fahren. Und da kann man sich nicht lang aufhalten, sich über sich selbst zu ärgern, sondern das ist wie bei so einem Ballsport, wie Tennis oder Volleyball. Wenn man da eine Angabe verhauen hat oder einen Aufschlag nicht gekriegt hat, dann Haken dran und auf den nächsten Ball konzentrieren. Ja. Ansonsten versemmelt man die nächste Kurve oder den nächsten Ball eben auch. Mhm. Und das ist beim Cross halt sehr konzentriert. Bei den Straßendisziplinen ist es halt viel, gibt es das auch, aber es ist halt nicht so eng aufeinander. Hier passiert halt ständig was und das Rennen ist ja auch schon in 45 Minuten vorbei. Ja. Und das sind die Sachen, die mich an dem Sport so begeistert haben. Einfach die Beschäftigung mit dem Rad, mit der Technik, mit der Strecke. Vorher, nachher. Und dann natürlich, wenn man in Belgien, Holland schon mal gewesen ist, dieses Publikum, was wirklich fachkundig ist, größtenteils, und einfach so dicht an der Strecke steht, dass man da die ganze Zeit durch so einen Hexenkessel fährt, bei einem Weltcuprennen zum Beispiel.
Das ist ja für Deutsche oft unvorstellbar. Die zahlen ja Eintritt dafür, dass sie da irgendwo an einem Feld stehen. Ne? Wenn man hier sagen, warum kostet das jetzt 8 Euro oder 12? Aber da ist das so ein richtiger Massensport, kann man ja sehen. Da gehen ja teilweise 20.000 Leute oder so zu so einem Rennen. Schon eine begeisternde Atmosphäre. Muss man aber mal sich angeschaut haben, glaube ich. Wirklich.
So, das kann man auf jeden Fall tun. Ja. Und wird eine bleibende Erinnerung sein. Hm.
Waren das deine besten Rennen? Deine schönsten Rennen? Du hast ja noch, also ich hatte ja eben darauf hingewiesen, du hast ja auch schon mal bei Olympia was abgeräumt und so. Was war der Cross das, wo du am ehesten noch dran denkst?
Nach jeder Sieg oder jeder schöne Erfolg hat natürlich seine eigene Geschichte. Und das werde ich auch immer gefragt, was war das Beste, was war das Schönste. Das, finde ich, kann man gar nicht so ad hoc sagen, weil manchmal ist auch ein zweiter Platz oder ein dritter Platz mega toll, weil eine ganz andere Geschichte dahinter steht, weil man vielleicht schon abreisen wollte oder man war krank 2011 in Tabor zum Beispiel. Da bin ich Zweite geworden und das war für mich wie ein Weltmeistertitel, weil, naja, Marianne hat gewonnen, ich meine, die gewinnt immer noch. Ich sage ja auch immer Danke, also Marianne Voss, die lebende Legende des Frauenradsports und des Radsports überhaupt. Mit jedem Sieg, den sie einfährt, werden meine Silbermedaillen goldener, weil sie wird ja mit jedem Jahr, wo sie vorne dabei ist, immer unschlagbarer und finde es toll. Da fällt mir gerade ein, was ich eben auch an dem Crosssport auch geliebt habe, war das Familiäre. Beim Straßenradsport war oft, da sind die Teams, da haben die sich nur im Team X unterhalten und Team Y hat sich mit sich beschäftigt, da gab es keine Querverbindung. Und im Crosssport war es wirklich so, du hast vorhin Sven Nys angesprochen, da hat jeder jedem geholfen. Einmal bei einem Weltcup in Pilsen, es hatte, weiß ich nicht, 3 Tage geregnet, nee, geschneit, dann getaut, da war so hoch der Schlamm und sehr viel Wiese, tiefe Wiese und da sind ganz viele Schaltungen abgerissen. Weil bei so nasser Wiese, Verbindung mit Schlamm, passiert es halt oft, dass sich so Gras in der Schaltung verfängt und dann schnell mal die Schaltungsröllchen blockiert und dann ist es unberechenbar. Beim 10. Tritt mit einmal zieht, ist die Schaltung blockiert und es zieht die Schaltung hinten hoch und reißt dir ab. Ja. Und damals bin ich eine der wenigen Fahrerinnen gewesen, die die elektronische Schaltung schon gefahren hat, Shimano Di2 und die belgischen Sven Nys. Also man kannte sich, man ist sich gegenseitig mit Respekt begegnet, auch wenn wir nur die Frauen waren und das die Männer und wir natürlich auch in einer ganz anderen Gehaltswelt lebten oder Preisgeldwelt. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Jedenfalls kamen dann die Mechaniker zu mir und haben mich gefragt, ob ich noch eine Schaltung hätte, weil sich Sven schon 2 beim Training abgerissen hat und die brauchten halt für das Rennen noch. Und ich hatte zufälligerweise nicht nur 3 Räder dabei, sondern 4, weil ich noch ein Testrad mit hatte. Und somit hatte ich noch eine 4. Schaltung übrig und habe den kurz vor meinem Rennen einfach das komplette nagelneue Rad, diesen Mechaniker, den ich eigentlich nicht kannte. Ich habe nur gesehen, er hat eine Sven Nys Jacke an, voller Vertrauen mitgegeben. Und das habe ich dann auch nachher sauber und ordentlich alles wieder zurückbekommen.
Okay.
Und dieses Familiäre, das hat mich halt in dem Cross-Sport-Zirkus halt auch fasziniert. Und das war immer sehr schön, da unterwegs zu sein.
Aber er ist nicht mit dem Rad gefahren, er hat nur die Schaltung
gefahren. Nein, da hat er sein eigenes genommen.
Geht ja nicht. Ne? Okay, jetzt ist das natürlich interessant. Also wenn man überlegt, was muss man eigentlich können, wenn man sich die Profis anschaut, dann können die eigentlich alles. Und dann hat man auch das Gefühl, die Radcross fahren, sehr gut fahren, die haben auch auf der Straße große Vorteile. Das sind ja aktuell schöne Beispiele in beiden, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sind ja sehr präsente Fahrerinnen und Fahrer, die da mit Fahrtechnik auch auf der Straße wirklich punkten, wo das auffällt. Könnte man sagen, dass das Radcrossfahren wirklich eine gute Schule ist, ein guter Kindergarten, um das die Radbeherrschung zu lernen?
Ja, das weiß man ja schon sehr viele Jahrzehnte. Deswegen ist der Radcross oder Querfeldein auch geboren worden sozusagen. Es war die Beschäftigung für die Rennradfahrer im Winter. Und man hat gleichzeitig eben auf diesen unberechenbaren Untergrund zum Teil das Bikehandling gelernt. Und wir haben halt viele Jahre gekämpft. Also ich sag mal, ich war vielleicht auch einer der Ersten, die so viele Disziplinen gemacht hat. Mir war eins immer ein bisschen zu langweilig. Ich mochte Straße und Zeitfahren sehr gerne, aber auch Bahnzeitfahren, also sowas. Man kann dann abrechnen, ne? Man fährt los und nach 3 Kilometern ist vorbei und der Schnellste hat gewonnen. Auch toll und das konnte ich halt auch sehr gut. Aber allein Bahntraining, nur immer im Kreis fahren, das ist auf Dauer für mich nichts gewesen. Ich bin dann immer von der Straßenvorbereitung gekommen und dann auf die Bahn gegangen. Und als dann Cross anfing, ich bin ja dann auch Mountainbike gefahren in den 90ern. Man kann halt von allem profitieren. Natürlich auch vom Bahnfahren. und vom Straßenfahren. Aber dieses richtige Ausweichen, was man im Cross braucht oder mal so ein Austolerieren vom Fahrrad, das hilft dir natürlich auch, wenn man dann früher mal in Paris-Roubaix fährt oder in anderen, in einer Rennsituation auf den Straßenrand kommt und dann halt wieder auf die Straße raufspringen kann, weil man es einfach schon ein paar hundertmal im Gelände geübt hat. Also deswegen kann man das halt nur jedem empfehlen. Ich mache das bei meinen Fahrtechnik-Seminaren auch gern, dass ich, je nachdem, mit was für einer Gruppe ich anfange, geht es meistens um Fahrtechnik auf der Straße. Dass wir dann halt aber auch mal versuchen, wenn wir das jetzt nur auf dem Parkplatz üben, wie fühlt sich das an, wenn man mal in die Wiese kommt oder in den Schotter? Viele haben halt panische Angst davor, aber die kann man einem ganz leicht nehmen und dann merkt man, wenn man gerade auf dem Schotter fährt oder durch den tiefen Sand, dann passiert nichts. Ne? Und das sind so die kleinen Schritte, wenn man jetzt wirklich damit ganz neuer Einsteiger ist, womit ich anfangen würde.
Ja, wenn du jetzt jemanden nicht bei dir hättest, aber du würdest jetzt jemandem auf der Tonspur sagen, sagen wir mal mir, ja, ich habe jetzt eine Stunde Zeit und ich fahre jetzt alleine gleich in den Stadtwald und ich habe mein Crossrad, das ist das, was ich habe und klick, ja. Und worauf muss ich achten? Was sind die drei Sachen, auf die ich achten muss, damit ich ein besserer Crosser werde?
Drei
Sachen. Kannst auch fünf sagen, aber fangen wir mal mit drei an.
Also, jemand hat mal zu mir gesagt, lass das Rad tanzen. Ne? Mhm. Das hat was, das war, bevor ich die Cat Epic gefahren bin. Das hat mir da sehr geholfen. Also das hat mir geholfen. Beim Mountainbike war ich technisch noch nicht so für diese ziemlich harten Abfahrten und Herausforderungen, die mir da täglich entgegenkamen, nicht so gerüstet. Und da war ich sehr verkrampft. Ne? Und das ist im Cross halt auch. Man sollte locker bleiben im Oberkörper und das Rad darf sich unter dir bewegen.
Okay.
Blick immer so 20 Meter auch nach vorne, da wo du hin willst, dorthin schauen. Mhm. Und was fällt mir noch ein, damit du noch ein besser Crosser wirst?
Was ist mit Hinfallen? Was ist eben gesagt? Muss man das üben?
Ja, Beachvolleyball spielen, dann lernt man sich schön abzurollen. Also das hilft
ja, wirklich. Gehört da ja dazu irgendwie.
Hat schon man auch eine tolle Reaktionszeit, wenn man solche Ballsportarten, Squash, von mir aus auch Badminton, kann auch schnell sein. Also all diese Bewegungen oder Sportarten, wo man schnell reagieren muss, die helfen dir natürlich auch gerade, wenn man, sag ich mal, sagst, bis halt 40 oder 35 plus oder was, wenn man vom Straßenradsport kommt, der ist ja sehr, da hat man ja eine Reaktion wie ein Kühlschrank. Ne? Also weil es passiert ja nicht immer was, außer man bewegt sich im Berliner Stadtverkehr oder sonst wo, dass man sich dort rausholt. Also mir haben diese Ballsportarten sehr viel geholfen. Das hat mich auch noch zu einem besseren Crosser gemacht, weil ich dann einfach meine Reaktionen und die Ansteuerung der Muskulatur, die war viel, viel schneller. Beachvolleyball zum Beispiel, da muss man im tiefen Sand ja auch springen. Das hat meine läuferischen Qualitäten verbessert und auch meine Starts. Also je älter ich wurde, desto besser bin ich im Crossrennen gestartet. Und das ist auch ein, schiebe ich auch zum Teil mit da drauf, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der gerne ins Gym gegangen ist, also in ein Fitnessstudio, und ich habe da auch keine Gewichte gestemmt. Hätte ich vielleicht auch dann eine bessere Schnellkraft bekommen, aber das war mir einfach zu eintönig. Und deswegen habe ich halt gern alles mit. Und wenn man ein Ballspiel spielt, dann ist das auch eine ganz andere Motivation, als wenn man jetzt irgendwo trocken in einem verschwitzten Fitnessstudio Gewichte stemmen muss.
Guter Punkt. Aber diese allgemeine Athletik, nenne ich es mal, also Vielseitigkeit, das ist schon etwas, was auch dann zum Cross dazugehört, was man aber auf der anderen Seite auch mitnimmt aus dem Cross, weil ich merke ganz andere Beanspruchungen meines Körpers. Mir geht es zum Beispiel so, jetzt Rücken, Bauch auch teilweise, Arme sowieso, Schultern, muskulär, als wenn ich natürlich normale Rennradtouren mache.
Ja, das ist ein Ganzkörpertraining und ohne, dass du das merkst, weil du ja ständig ausgleichen musst. Also du musst ja ständig dich auf eine neue Situation einstellen und um besser zu werden, ist halt dieses Auf- und Abspringen zu üben ganz wichtig. Ja. Ne, da hilft wirklich nur Üben, also ein paar Mal von jemandem, der es richtig kann, zeigen lassen. Und dann muss man es immer wieder üben. Bei mir ist das so drin, dass ich Selbst wenn ich jetzt bei einer Rundfahrt zum Einschreiben gegangen bin oder so, bin ich abgesprungen oder beim Wegfahren springe ich immer auf. Also das ist bei mir schon ganz normal. Es gehört dazu. Ja, und die Leute gucken dann immer, oh, was ist denn da jetzt los? Ja. Das ist eben auch ganz wichtig, dass man das vielleicht, wenn man das möchte, dass man das in seinen Alltag auch mit einbaut und nicht nur im Wald auf- und abspringt, sondern auch mal, weiß ich nicht, wenn man die Turnschuhe hat, zum Bäcker fährt, dann elegant abspringen. Guck noch.
Gehören denn da die Stürze auch dazu? Oder das Anschlagen gegen den Sattel?
Ja, das ist mir auch passiert. Und gerade weil, wenn du Rennen fahren möchtest, da ist ja dein Körper, du bist ja bei 180, 200 pro Puls. Ja, und da noch den Fokus zu haben auf all diese Sachen, ist halt schwierig. Oder das ist halt diese schöne Herausforderung, diesen Anspruch, den man dann erfüllen muss. Und wenn dann gewisse Sachen automatisiert sind, dann passieren dir natürlich da weniger Fehler. Aber mir ist es auch schon passiert, im tiefen Sand, du läufst, du hast das Rad eigentlich schon 5 cm zu weit vorgeschoben und springst dann auf und dann springst du hinten aufs Hinterrad. Ja, weil du einfach schon redlined, also man hat schon 210er Puls oder kann schon nicht mehr gerade ausgucken. Das passiert auch den Besten.
Aber das muss man schon auch dann so sehen, zum Training gehört dazu, dass man die Dinger wirklich auch, dass sich zwingt, diese Sachen zu tun. Man fährt jetzt zum Beispiel den Hügel nicht, wenn man da hochfahren könnte, klickt man extra aus, um dann hochzulaufen, damit man diesen Abgang und Aufgang wieder trainiert.
Genau. Ja, da darf man sich immer wieder dran erinnern, dass das hilfreich ist. Ne? Wenn du ein gewisses Ziel hast, ist es dann aber auch
einfach. Okay. Jetzt stellt sich schon die Frage, wenn man das so sieht, dann könnte man ja sagen, das ist eigentlich ja der viel härtere Radsport als der auf der Straße. Ja. Das sind ja eigentlich die besseren Radfahrer.
Ja, jedes Rennen ist so hart, wie es gefahren wird. Ne? Aber sie sind die kompletteren Radfahrer. Man sieht ja an Wout van Aert, die Frage hattest du vorhin mal, an Mathieu van der Poel, an Tom Pidcock und wie sie alle heißen, an Pauline Prevot, Marianne Vos. Und. Wout ist mit der Komplettes, ja. Der kann Zeit fahren, der kann Berge fahren, der kann Cross fahren. Mhm. Auf dem Mountainbike hat man ihn noch nicht so gesehen, aber das kann er definitiv auch. Ja. Und Mathieu, ja, die beiden schenken sich da nichts. Die kenne ich auch schon so lange. Ich habe gerade gestern das Rennen den Weltcup in Antwerpen gesehen und dachte mir so, Junge, da seid ihr wahrscheinlich schon mit dem Laufrad gegeneinander gefahren, weil die kennen sich ja aus ihrer Jugendzeit und haben dort abwechselnd die Rennen gewonnen oder sind Zweiter geworden. Und jetzt immer noch. In Deutschland hatten wir auch viele Talente. Mein Bruder war auch einer, der beides konnte. Also Stefan Kupfernagel, Steffen Weigold, sag ich mal, Florenz Hanke, das sind so ein paar Namen, die sind nicht so im Fokus, aber diese Generation, die waren sehr gute Crosser und durften dann aber, und auch gute Straßenfahrer, mussten sich dann aber, wurden dann vom Verband irgendwann vor die Frage gestellt, ja, Cross oder Straße? Wenn du Straßenfahrer in die Straßennationalmannschaft möchtest, darfst du kein Cross im Winter fahren. Sehr schade, ja, weil so, und selbst mit Philipp Walzleben, dann diese nächste Generation, Philipp Walzleben und Christoph Pfingsten, jetzt diese zwei Großen, die auch Medaillen gewonnen hatten, die wurden vor die gleiche Frage gestellt. Und dann ist Philipp Walzleben hat sich dann für Cross entschieden und ist dann nach Belgien später gegangen. Pfingsten ist mehr auf die Straße gegangen und wurde dann eher Straßenprofi. Ja. Und dann erst jetzt, oder ich weiß es gar nicht, wie es aktuell ist, aber Cross ist immer noch in Deutschland das Stiefkind der Föderation. Oder des Verbandes. Und aber da sind uns eben die anderen Länder schon weit voraus. Belgien, Holland sowieso. Das haben die schon vor Jahrzehnten erkannt, dass man beides fördern kann und auch vereinbaren kann. Und man dort Top-Athleten bekommt, die einfach dann für alles gerüstet sind. Das ist halt eine Frage des Timings und der Planung der Saison.
Jetzt habe ich gerade schon mal gefragt, wie war es für dich? Ich hatte, als ich damals angefangen habe, darüber zu berichten, warst du ja auch noch sehr präsent, aber ich hatte das Gefühl, du warst so eine eigene Show. Du warst da nicht als Verbandsvertreterin, sondern du hast es eigentlich auf eigene Faust organisiert.
Musste ich ja.
Das gab auch für dich diese Entscheidung. Also wenn ich
es gab ja kaum eine Förderung im Cross. Es gab dann eine Nationalmannschaft und es gab dann Schulterklopfen. es geschafft hat, dass die Hymne gespielt wird bei einer Weltmeisterschaft. Aber dadurch, dass der Sport nicht olympisch ist, bleibt er halt immer in der Förderung vom Verband hinten dran und kriegt da die Reste. So, und deswegen waren die Crosser Individualsportler, weil sie sich das durch Eigensponsoren ja finanzieren mussten. Das ist heutzutage auch sehr traurig, was die ganze Cross-Nationalmannschaft für ein Etat hat. Das ist nicht mal die Portokasse von einem großen Team. Und aber hier hängt halt alles vom DOSB ab. Und wenn so eine Sportart nicht olympisch ist, dann ist es in Deutschland eben nichts wert. Und schade.
Ja, sehr schön. Wir machen was dagegen. Also wir haben auf jeden Fall jetzt den Reiz, glaube ich, des Crossfahrens haben wir besprochen. Der wird, wenn man mit dir redet, relativ schnell klar. Jetzt müssen wir zum Abschluss kommen, sonst werden wir sehr lang. Was ist denn für dich jetzt, wenn du, fährst du noch Rennen oder machst du das nicht mehr?
Rennen.
Crossrennen. Beim Münsterland Giro habe ich dich auf der Straße gesehen, aber beim Crossrennen bist du da auch noch unterwegs? Mit Start?
Ich renne Cross meinem Kind hinterher durch den Schnee mit Schlitten in der Hand oder ich habe Lust da wieder drauf. Und wenn wir haben jetzt mehrere Projekte gerade noch am Laufen, wenn die abgeschlossen sind und der Kleine mit seinem Rad dann selber auch fahren kann, dann zeige ich ihm alles, wie es geht.
Okay.
Der Körper erinnert sich, auch wenn er mal 2 Jahre Pause gemacht hat.
Das heißt, du würdest aber nicht an den Start gehen, wenn du nicht gut in Form bist.
Ach Gott, so richtig rennen mit Startnummer. Da wurde ich schon ein paar Mal angefragt, weil es gibt, glaube ich, nächstes Jahr die Senioren-WM in Hamburg.
Ja, ja. Genau.
Ich weiß nicht, da müsste was noch passieren, dass ich dafür... Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich schaue die Rennen und bedauere das natürlich, dass ich da nicht mitmachen kann. Ich bedauere es, dass ich nicht 15 Jahre jünger bin und nochmal in einem dieser Profiteams oder auch davon profitiere, wie toll das jetzt. Jedes Rennen wird übertragen, ganz dicht kann man sehen, was hat man für Fehler gemacht oder nicht. Also man hat ganz, ganz andere Tools, auch das zu analysieren und sich zu präsentieren. Also ich habe letztens mal so einen Videozusammenschnitt gesehen, der vor 6 Monaten erstellt wurde auf YouTube. Da habe ich Szenen gesehen, die habe ich selber nie gesehen und war wirklich berührt und fasziniert auch. Und mir jetzt vorzustellen, mit einem guten Fitnesslevel heute nochmal solche Rennen zu fahren und die so hinterher mich selber fahren zu sehen zu können. Ich weiß, würde ich mich 1000-mal ärgern und sagen, ach, da hast du falsch gemacht und das ist nicht so richtig. Aber es ist natürlich jetzt gerade eine wunderbare Zeit für den Crosssport, für den Frauenradsport. Mhm. Der einzigste Trost, den ich habe, ist, dass ich sagen kann, ja, ich war ein Pionier. Ich habe auch jahrelang dafür gekämpft, dass es so wird. Und wir haben es immer wieder angesprochen, dass genau das passieren muss. Und jetzt ist es endlich soweit und darüber kann man sich auch freuen. Das ist das eine, würde ich total gerne. Ich weiß aber auch, der Weg dahin ist sehr schwer, sehr hart, um auf so ein Level zu kommen. Und wahrscheinlich, ganz ehrlich gesagt, auch nicht wirklich möglich nach so langer Zeit. Also noch härter eigentlich dann. Und ob ich dann wirklich in einer Gruppe Senioren, also ich meine, Senioren fangen ja schon bei 35 an und da will man auch nicht Senior genannt werden, außer vielleicht auf der Lizenz. Aber
Master.
Master. Deswegen, das ist das schönere Wort. Es trifft eigentlich ganz so sehr wie Pflegeheim. Und dann fängt man ja wieder an, sich zu vergleichen. Ich weiß nicht, vielleicht, also es gibt einige Ex-Fahrerinnen wie Nikki Harris, beziehungsweise, ja, die jetzt auch so kleinere Rennen wieder gefahren ist, einfach für sich zum Spaß.
Mhm.
Und das muss man dann halt auch kommunizieren und für sich auch verinnerlichen. Hey, das ist nur Spaß und mir ist es jetzt wurscht, ob ich 10. werde oder 20. Ob ich das kann, weiß ich nicht. Ob okay, dann vielleicht also irgendwann der Spaß so groß ist oder die Leidenschaft, dass es mir wirklich egal ist, ob die Leute draußen am Straßenrand lachen oder klatschen oder ich glaube, ja, man macht dann vielen vielleicht auch eine Freude, die sagen, oh, dann fährt sie noch mal oder so. Keine Ahnung, das ist noch,
ja,
das ist auch ein weiter Weg.
Alles klar, also das ist ja noch ein bisschen Zeit, aber die Pressemitteilung habe ich schon gelesen. Also dein Name stand noch nicht drin, aber auseinandersetzen könnte man sich schon damit, wer da alles mitfahren kann. Ich glaube, was du als erstes gesagt hast gerade, ist sicherlich das, was die Zuschauer und Zuhörerinnen auch dann am ehesten interessiert. Da ist die Hanka eine lebende Legende, wie ich dich am Anfang eingeführt habe. Ob du da gewinnst, das ist dann wieder dein Problem. Ich glaube, die werden einfach froh, dich zu sehen. So, das wäre wahrscheinlich da der Punkt. Und natürlich würde der Veranstalter sich auch freuen. Vermutlich, naja. Aber gut, das ist jetzt ja nicht mein Thema. Wir warten es ab, ja. Vielleicht, ich weiß auch nicht, wie ich mich dafür qualifiziere. Keine Ahnung, muss ich wahrscheinlich vorher ein paar Rennen fahren oder so. Wird auch nicht klappen. Also, aber so auf das noch zum Abschluss, so, wenn da 50 Teilnehmerinnen sind und du wirst dann 48., da hättest du schon ein Problem mit.
Ein großes, glaube ich, ja. Also das, ja, ich glaube, das steckt halt in einem schon drin, wenn man so viele Jahre Leistung, ich habe über 25 Jahre Leistungssport gemacht, ich bin damit groß geworden und ja. Verlieren, ohne einen triftigen Grund dazu zu haben, ist dann nicht, zumindest nicht in einer Sportart, die man sehr gut kann, ja. Vielleicht gut, wenn ein guter Zweck dahinter steht, ja, dann sage ich, okay, ich mache das jetzt, um die Welt zu retten oder irgendeinem Kinderheim was Gutes zu tun. Ja. Da ist halt eine andere, eine externe Motivation noch, die das dann. Aber generell wollte ich jetzt vielleicht zum Abschluss einfach sagen, der Spaß ist das Wichtigste. Und man kann auf dem Rad, auf dem Fahrrad so viel verschiedene Möglichkeiten ausüben und ja, Crosssport oder auch dieses Offroad, Gravel oder Mountainbike, das hat einfach den Vorteil, man ist auch in der Natur und von der Straße weg. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch halt für viele faszinierend, dass sie einfach sich viel mehr dort abseits vom Büro mit den Elementen der Natur auseinandersetzen können.
Besser kann man es nicht ausdrücken. Hanka, vielen Dank, dass du zu Gast warst in unserem Podcast. Vielleicht locken wir ein paar Leute ins Gelände. Ich habe auch gehört, es gibt in der Hörerschaft Leute, die schon Crossräder spezifisch gekauft haben. Die Leute haben ja auch Geld, die bei uns hören. Die sollen sich jetzt einfach noch eins kaufen und damit anfangen. Oder eben aufs Rennrad mal ein paar andere Reifen. Aber das ist auch nicht schön.
Ja, bei den meisten Rennrädern gehen keine Crossreifen mehr durch. Da muss man ja schon froh sein, wenn ein 28er Reifen durchpasst, ohne am Rahmen zu schleifen.
Dann ist das Schaltwerk kaputt oder hinten alles abgerissen. Auf der Wiese wollen wir ja auch nicht.
Aber heutzutage, also wer noch kein Rennrad hat, dann vielleicht für ein Crossrad entscheiden und noch einen Satz Laufräder. Denn mit dem Crossrad hat man immer beide Optionen.
Der Punkt ist angekommen.
Und das Gravelrad, ja, das ist, wie gesagt, ein bisschen schwerer. Das kann man auch heutzutage auch auf der Straße fahren, ist auch alles kein Problem. Je nachdem, was man alles machen möchte. Wenn man aber vielleicht doch nochmal in die Berge fahren will, dann ist vielleicht ein Crossrad ein bisschen leichter und dann die Entscheidung einfacher. Frohe Weihnachten.
Alles klar. Vielen Dank, Hanka.
Gerne.
Ich wünsche dir einen schönen Tag und ja, vielleicht schneit es ja gleich noch. Wir werden sehen.
Ja. Also bis dann. Tschüss.
Tim, ja. Prima. Wir haben ja jetzt hier über Cross wieder was gehört. Können wir
ja, das war übrigens, möchte ich noch was zu sagen, im Nachhinein, das war ganz interessant. Ich hatte mit der Hanka danach noch ein bisschen gesprochen und ja, die war wirklich so ein bisschen ja, gerührt, weil sie meinte, das ist immer so ein Kram in den eigenen Erinnerungen. Mhm. Ja, hat man auch gemerkt im Gespräch, glaube ich, kurz da, wo sie so mal innegehalten hat und so. Hm. Also schön. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Auch.
Gerne wieder.
Super. Ja. Apropos Cross, können wir denn hier noch ein bisschen Cross-Selling auch machen?
Oh ja. Oh, stark. Wow. Komm. Cross und Upselling.
Ja. Was haben wir denn noch im Geschenkepaketchen, im Geschenkebereich? Was haben wir denn da noch auf der Pfanne?
Ich habe hier diese sehr schönen handbemalten kleinen RennradfahrerInnen. Habe ich im Angebot mit RGR 101 drauf. Schön für den Schreibtisch oder das Regal. Ja. Die gibt es noch. Die sind bei uns auf Instagram mal zu sehen als Foto. Die stelle ich auch irgendwann noch mal rein. Also das wäre jetzt noch eine schöne Sache. Da gerne einfach melden.
Ja.
Das Geld fließt an die wie heißt sie jetzt wieder? Elisabeth Busch Stiftung, genau. Rheuma, Hautkrankheiten. Mhm. Dann haben wir noch die Trikots für RGR 101.
Oh, ja. Mhm. Sind jetzt,
die
gibt es
noch, da habe ich gerade auch eine schöne Nachricht.
Immer häufiger bei Steady auch nachgefragt. Ne?
So ist es, wollte ich gerade drauf hinaus. Es gibt ja jetzt auch schon Leute, die sagen, komm, ich mache ein ganzes Jahresabo, verschenke auch ein ganzes Jahresabo, geht ja auch. Und dafür gibt es sogar noch ein Trikot und wir hauen 50 Euro aus unserem Pott wiederum in diese Stiftung. Also auch das ist alles nur Spenden, alles nur, wir machen eigentlich jeden glücklich und Freude. Wir merken, man merkt es aber ja auch, wie, also man merkt ja auch, wie Freude schenken macht ja auch selber enorm Freude.
Absolut,
fröhlich, ne?
Hörst du auch Freude, kommt auch Freude zurück.
Hast du alle Geschenke schon organisieren lassen?
Warte mal, ich zähle mal gerade durch. Null. Nee, bei null stehe ich noch.
Ja. Ich habe zwei, drei schöne Ideen für dich. Ich glaube, ich schenke dir ein Fahrstil-Abo, weißt du das? Ist das schlimm? Weißt du, dann hat wenigstens irgendjemand diesen Code benutzt.
Ja, wäre gut, wenn jemand noch diesen Code benutzt. Dafür werben wir ja letzten Endes auch.
Wenn ich das mache, wäre das schlimm? Fänd das blöd? Oder würde sich freuen?
Ich würde mich natürlich freuen. Ich habe das ja noch nicht im Abo und ich möchte das gerne lesen öfter.
Okay. Das heißt ja, wir werden immer mehr zu einer Kommerzveranstaltung.
Von wem?
Ist schon was Wahres dran, muss man aber auch mal sagen.
Ja, gut, aber...
Ich schicke dir die Adresse von dem gleich, der das geschrieben hat.
Ja, okay, aber gut, dann ich sag mal, soll er mir doch mal hier seine Arbeit umsonst machen. Oder sie. War wahrscheinlich mal wieder ein Mann, wie wir Feministen ächzen.
So, David, ich habe irgendwie das Gefühl, heute waren wir nicht besonders gut, aber das ist nicht schlimm, weil der Content trägt uns in die Weihnachtsferien. Die KI übernimmt ab dem Punkt und dann sind wir 2023 noch besser, haben uns dann neu aufgestellt, werden mit dem Hörbuch auch starten.
Ja.
Ein Hörbuch gibt's ja dann auch für die Steady-Supporter, die viel
nicht
Geld bezahlen.
Auch,
die bekommen
nicht
da was dafür.
Nur. Also erstmal nur und dann auch für die normalen, aber die müssen dann extra nochmal bezahlen
kaufen.
Dafür.
Kaufen. Genau. Kommt also alles, so, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ich find's gut, mir macht's Spaß.
Klingt
auch nicht so
jetzt überhaupt
weiter.
Nicht so, macht aber nichts, kriegen wir dann schon hin. Du fandst uns nicht so gut heute. Warum?
Nee, aber das liegt, glaube ich, eher an mir. Wenn ich die Introspektion betreibe, dann würde ich jetzt, wenn ich jetzt also vor mir selbst säße und mich mit mir unterhalten würde, würde ich erstmal 10 bis 20 Minuten schweigen.
Ja, okay, aber diese Sache mit der Introspektion, da muss man ja manchen dann sagen, lass es, denn da ist nichts. Du wirst nichts finden.
Weißt du was? Ich gehe mir jetzt noch eine Rosinenschnecke holen. Da habe ich noch eine Kleinigkeit, auch wieder an unsere Lieblingsbäckerei.
Ja.
Vielleicht kann da HR auch mal vorbeigucken.
Ja.
Da wird also jetzt inzwischen, ich will es ungern aussprechen, aber man hat das Gefühl, manche Mitarbeiterinnen werden in Abwesenheit von anderen Mitarbeiterinnen öffentlich zum Thema gemacht.
Ja.
Wenn man also dann als Gast beim Schwarzen Kaffee sitzt und die Frankfurter Allgemeine lesen möchte,
muss
man sich dann doch mit den internen Differenzen des Teams auch auseinandersetzen und sich die Frage stellen, möchtest du, dass so über dich geredet wird?
Ja, das. Und vor allem, also unabhängig von den von so Misstönen, sage ich mal, im Team, was dann natürlich immer eine Führungsschwäche ist und nie an den Teammitgliedern liegt. Also vor ist bei uns ja auch so, nur haben wir hier keine Führungspersönlichkeiten und es müsste halt aber dem Konzern daran gelegen sein, derlei Misstöne von den verehrten Gästen fernzuhalten, die sozusagen unter einen Diffamierungsschutzschirm zu nehmen.
Ja, da steht ja schon so ein, an der Kasse steht ja schon so ein Schirm.
Ja, eben, genau.
Der ist ja noch von Corona übrig geblieben.
Ja, genau. Ja, der
aber
hält
das
halt
hilft
nicht.
Auch nicht wirklich.
Hält nicht genug ab.
Vielleicht hat man hinter diesem Schirm das Gefühl, dass man deutlicher sprechen kann, unter sich ist.
Ja, ja.
Aber ich als Gast hatte so ein bisschen unangenehmes Gefühl, als ich dann diesen Gesprächen gelauscht habe. Ja. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, was würdest du jetzt tun anstelle des Managements? Und da ist nochmal vielleicht, das war auch eine kleine, fand ich gut von dir, eine Idee, vielleicht können wir uns nächstes Jahr einen Manager einstellen.
Ja, zumindest einen Mentalcoach. Mal gucken.
Nee, ich hätte gerne für, sagen wir mal so, 120.000 plus Bonus hätte ich gerne so einen Manager, der uns sagt, was wir zu tun haben. An den wir auch reporten müssen. Oh,
ja, ich höre dich nicht mehr. Hallo, hörst du mich noch? Hallo? Hallo?
Ja, David, bist du wieder da? Ja. Ich habe dich gerade, irgendwie war das Netz war schlecht.
Ja. Nee, ich habe hier eigentlich guten Empfang, man hört es hier rauschen. Ich bin jetzt hier gleich da, wo ich hin muss.
Vermalbar.
Also wir waren, deine Anekdote von S und N, sage ich jetzt mal hier so ganz diskret. Wir sind sogar eigentlich viel schlimmer. Wir machen ja auch öffentliche Diffamierung von. Naja, aber wir meinen es ja gut. Wir haben ja hier einen konstruktiven Ansatz. Und ich bin also ganz froh, dass wir also nicht die Einzigen sind, die 2023 dann noch Luft nach oben haben. Ist doch beruhigend, ne? Dass man auch nicht besser oder schlechter ist als viele andere.
Nee, also das würde ich jetzt wirklich nicht, also da sehe ich schon, wir beobachten eine Szene und beschreiben sie. Das ist ja auch Kern unserer Tätigkeit als Podcaster.
Ja.
Wir haben ja jetzt hier nicht persönlich die Leute benannt, sondern es ging um einen zu beobachtenden, ja fast auch öffentlichen Vorgang. Also da bleibe ich bei. Ich hätte gern einen Manager, der uns hier nochmal weiterführt, an den wir reporten müssen und der auch so ein bisschen Struktur und Zug in die Organisation bringt, damit wir dann wirklich mal skalieren.
Ja, wäre ganz gut.
Also jeder, der jetzt sich berufen fühlt, 120.000 plus Bonus.
Kann sich also bei uns hier bewerben. Wir machen allerdings auch harte Bewerbungsgespräche als alte Personalverantwortlichen. Wir gucken dann, also allzu viel Freizeit gibt es nicht. Ja? Und ich glaube, wenn hier jemand anders auch noch fürs Management zuständig ist, dann läuft ja also, glaube ich, noch weniger, weil wir sind ja letzten Endes auch nicht manageable. habe ich zumindest bei dir und mir immer den Eindruck, dass eigentlich schon gut, also gut ist, wenn hier überhaupt was erscheint.
Also du meinst, die 120.000 können wir eigentlich auch direkt wieder in die eigene Tasche.
Wär ganz gut.
Könnten wir in die eigene Tasche. Alles klar. So, jetzt habt ihr auch einen kleinen Einblick in unsere Revenue-Struktur, was für 2023 der Forecast ist. Da schicke ich gerne mal eine Excel-Tabelle durch. Ich ziehe das immer. Ich habe den Umsatz, letztes Jahr habe ich 20 Euro, dieses Jahr 120.000 und ziehe dann einfach ziehst die Maus, markierst die Felder und dann ziehst du das nach unten. Und dann kommt dabei heraus, was man nächstes Jahr verdienen wird. Das ist einfach eine Funktion von Excel. Ich finde das so gut. Und damit gehe ich dann als nächstes wieder zur Bank. Dann sage ich, guck mal hier, das ist meine Planung für 2023 fortfolgend. Manche fragen dann, womit ist das hinterlegt? Meistens sieht das schon ganz gut aus.
Interessiert doch niemanden hier meinen Businessplan. Ja, ich glaube schon, wie das.
Wir decken das Fahrrad. Ja, Fahrrad ist ja eine, wissen ja alle, ist eine Boombranche, das geht so ab. Na klar, ja, der macht das mit Fahrrädern. Komm, hau dem 100.000 aufs Konto, hier nochmal schnell Darlehen.
Ja.
0,3%. Genau.
Wie das in der Realwirtschaft dann passiert. Ja. Letztlich auch nicht anders, wobei die.
Nee, genau so ist das ja hier.
Die immer, sagen wir mal, schwindende Realwirtschaft.
So, David, ich muss leider auch jetzt mal arbeiten. Ja. So leid es mir tut, es war wirklich schön. Aber jetzt ist es 15.05 Uhr und ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte um 13 Uhr langsam mich mit meinem Hauptthema heute beschäftigen. Ja. Die zwei entgangenen Stunden, die holt mir niemand mehr zurück und ich weiß, dass es ungemütlich wird.
Ja, aber hast du ja gut genutzt jetzt hier, zumindest hatte ich den Eindruck. Und also ich muss mal sagen hier, das K2 ist jetzt hier schon eingeschlafen. Mal wieder. Und weiß nicht, was das hier für ein Podcast sagt. Sagt ihr doch mal, was habt ihr für einen Eindruck? Hört ihr unseren Podcast auch zum Einschlafen? Auf jeden Fall wollen wir wissen, eure Highlights, eure Ausblicke für 2023.
Separate Botschaften, bitte.
Ja. Genau. Mhm. So, dann macht's gut. Ne? Bis demnächst. Tschö.
Ciao.
Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Es gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet.
Finisher, bravo!
Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.